Ich heiße Niril Haddan, ich bin Krankenpfleger, Nachtdienst in der Notaufnahme. Es klingt nach Routine, nach Stille, nach ein paar Unfällen auf abgelegenen Landstraßen. Und manchmal ist es auch genau das. Aber das, was ich wirklich erlebt habe, ist weit entfernt von allem, was man mir in meiner Ausbildung beigebracht hat. Ich habe Dinge gesehen, die niemand erklären kann. Dinge, bei denen mir selbst die rationalsten Erklärungen wie Spott vorkommen. Ich arbeite nun seit etwas mehr als einem Jahr in diesem Krankenhaus, das zwischen drei kleinen Städten liegt. Die nächste Großstadt ist eine Autostunde entfernt. Und doch ist es dieser Ort, an dem die seltsamsten Patienten auftauchen. Immer nachts, immer allein. Meine erste Begegnung mit dem Unheimlichen geschah in meiner ersten Woche. Es war kurz nach Mitternacht. Eine Frau wurde hereingebracht. Sie war nicht alt, aber sie sah verbraucht aus. Ihr Körper wirkte schwer, aufgedunsen, mit vereinzelten tiefen Falten, die sich in ihre Stirn gegraben hatten wie Risse in einer ausgetrockneten Wand. Ihr Blick war klar, aber leer. Sie sagte mit ruhiger Stimme: »Es kribbelt überall, als würde etwas in mir summen. Es tut nicht weh, aber ich kann mich kaum bewegen. Da ist so etwas wie ein Rauschen in mir.« Ich dachte sofort an einen Schlaganfall. Kribbeln, Taubheitsgefühle, undeutliche Sprache, die typischen Anzeichen. Ich alarmierte das Team. Ein paar erfahrene Ärzte untersuchten sie sofort. Sie wurde stationär aufgenommen. Ein paar Tage später hörte ich, dass sie gestorben war. Aber nicht an einem Schlaganfall. Nicht einmal an etwas, das man medizinisch einordnen konnte. Sie war gestorben, weil ihre inneren Organe versagt hatten. Komplett. Jedes einzelne. Die Autopsie ergab, dass ihre Organe aussahen wie die einer mindestens 90-jährigen Frau. Leber, Nieren, Herz. Alles verwelkt, brüchig, geschrumpft. Dabei war sie nur etwa 30 Jahre alt und es kam noch schlimmer. Es gab keine medizinische Vorgeschichte. Kein Drogenmissbrauch, kein Alkohol, kein Rauchen. Nichts. Keine Familie. Keine Akten. Kein Nachweis ihrer Existenz. Sie war einfach da gewesen und dann tot. Die Ärzte redeten nicht darüber. Einige schüttelten einfach den Kopf. Und ich? Ich spürte, dass es nur der Anfang war. Einige Nächte später kam ein Mann in die Notaufnahme, der etwas in mir zum Stillstand brachte. Ich weiß noch genau, wie ich meinen Kaffeebecher abstellte, als ich ihn sah. Er blutete, aber nicht aus einer Wunde am Arm oder einer Schürfung am Kopf. Nein, es lief Blut aus seinen Augenhöhlen. Und da waren keine Augen mehr, nur leere, blutende Höhlen. Er taumelte herein, schrie jedoch nicht vor Schmerz. Er murmelte nur immer wieder: »Es muss raus, es muss raus. Mein Bauch, es lebt da drin.« Wir versuchten natürlich sofort, die Blutung zu stoppen. Es war dramatisch, hektisch. Jemand rief nach Verbänden, nach einem Gurt, um den Blutfluss zu verlangsamen. Doch der Mann wehrte sich. Er schrie jetzt mit einer Stimme, die klang wie Metall auf Glas. »Ihr müsst es rausschneiden, jetzt! Es tut weh!« Er wurde sediert und fixiert. Ich war nicht dabei, als man ihn in den Behandlungsraum schob, aber meine Kollegin Avelina, erfahren, klug, hartgesotten, begleitete den Fall weiter. Als sie nach etwa 3 Viertelstunden wieder herauskam, war sie leichenblass. Ich fragte sie, was passiert war. Zuerst wollte sie nicht reden, dann sagte sie nur einen Satz. Einen, den ich bis heute nicht vergessen habe. Seine Augen waren in seinem Magen. Er hatte sich mit bloßen Händen den Bauch aufgerissen. Laut dem anwesenden Arzt war der Magen bereits durchstoßen gewesen, als sie das OP-Besteck holen wollten, und in seinem Inneren lagen 2 Augäpfel, schwimmend in blutigem Magensaft, als hätte er sie absichtlich verschluckt. Er starb fast sofort nach der Tat. Kein Ausweis, kein Vermerk in der Datenbank. Niemand wusste, wer er war. Auch seine Augen, später untersucht, waren vollständig intakt. Keine Anzeichen für eine Operation oder Transplantation. Als wäre er mit seinen Augen im Bauch geboren worden. Ich erinnere mich noch, wie Avelina danach tagelang kaum sprach. Zwei andere Pfleger kündigten direkt nach diesem Vorfall. Und wie bei der Frau zuvor, keine Angehörigen, keine Vorgeschichte, kein Rettungswagen, der ihn gebracht hätte. Diese Ereignisse lassen sich nicht rational erklären, aber sie haben ein Muster, ein beunruhigendes Muster. Sie alle tauchen allein auf. Sie haben keine medizinische Vergangenheit. Sie kommen aus dem Nichts. Und, das ist vielleicht das Unheimlichste, sie scheinen gar nicht wirklich verletzt zu sein. Nicht im üblichen Sinne. Es wirkt gespielt. Als würden sie nur eine Rolle spielen. Schmerz imitieren, Verzweiflung darstellen, aber nicht fühlen. Ich habe früher geglaubt, dass das alles Einzelfälle waren. Jetzt weiß ich, es war nur der Beginn. Der erste Schatten am Horizont. Und ich hatte keine Ahnung, wie tief das Dunkel noch werden würde. Mit jedem neuen Dienst wuchs in mir das Gefühl, dass irgendetwas in dieser Notaufnahme nicht stimmte. Es war nicht nur das seltsame Verhalten einiger Patienten oder die Tatsache, dass niemand von ihnen je identifiziert werden konnte. Es war ein leiser, stetiger Druck in der Luft, wie ein kaum wahrnehmbares Zittern unter der Oberfläche der Realität. Und irgendwann fiel mir auf, dass all diese unheimlichen Patienten immer zur gleichen Zeit erschienen. Zwischen 1 Uhr und 3:30 Uhr morgens. Nie früher. Nie später. Ich sprach mit meiner Kollegin Avelina Rocke darüber. Sie war in etwa Mitte 40. Eine Frau mit harten Gesichtszügen und einem Blick, der alles durchschaute. Sie arbeitete bereits seit über einem Jahrzehnt hier. Sie nickte nur, als ich meine Beobachtung mit der Uhrzeit äußerte. Das ist nicht neu, Neral. Ich habe das auch gemerkt. Ich glaube, diese Dinge kommen nur, wenn alles still ist. Avelina hatte in den letzten Wochen begonnen, ihre eigenen Erlebnisse aufzuzeichnen. So auch die Geschichte einer Patientin, die sie besonders verstörte. Sie zeigte mir eine Audioaufnahme, die sie auf ihrem privaten Rekorder gemacht hatte. Ihre Stimme klang rau, brüchig, als hätte sie sich lange nicht getraut, darüber zu sprechen. »Es war kurz nach 3 Uhr morgens«, sagte sie. »Eine Frau kam durch die Glastüren, ohne zu klopfen, ohne zu rufen. Sie war groß, sehr groß, bestimmt über 1,90 Meter, und sie hatte einen Pfeil im Hals, kein Witz. Ein echter Jagdpfeil steckte gerade durch ihre Kehle von einer Seite zur anderen, und sie grinste.« Ich sah Avelina fragend an, doch sie fuhr nur fort. Sie sagte kein Wort, stand einfach da, mit diesem irrsinnigen Lächeln, wie aus einer schlechten Horrorparodie. Die Ärzte kamen angerannt, ich bereitete alles vor, aber niemand wusste, wie sie überhaupt noch atmen konnte. Kein Blut, keine Panik, nur dieses Lächeln. Dann, ganz langsam, griff sie nach dem Pfeil und zog ihn heraus. Avelina stockte auf der Aufnahme. Man hörte ihr flaches Atmen. »Ihr Hals knackte. Nicht normal. Ich meine, wie bei einem Ast, der bricht. Sie fiel zu Boden, noch immer mit diesem Grinsen im Gesicht. Kein Tropfen Blut. Als wäre der Pfeil ein Stabilisator gewesen. Als hätte er ihren Kopf aufrechterhalten. Und ohne ihn war der Körper einfach nicht mehr lebensfähig.« Ich fragte Avelina später, ob sie je erfahren hätte, woher diese Frau kam, ob sie einen Namen hinterlassen hatte. Sie schüttelte nur langsam den Kopf. Niemand wusste etwas. Kein Eintrag, kein Rettungseinsatz, kein Bericht. Diese Leere, dieses Fehlen jeglicher Spur wurde zum eigentlichen Terror. Es war, als ob diese Menschen, wenn man sie überhaupt so nennen konnte, aus dem Nichts kamen. Ihre Kleidung war oft altmodisch oder unauffällig. Keine Handys, keine Ausweise. Nie ein Notruf, nie jemand, der sie begleitet hätte. Als würden sie nicht existieren und trotzdem in unserer Welt auftauchen. Ich begann, bei der Aufnahme jedes neuen Patienten besonders wachsam zu sein. Die, die nachts kamen, allein, schweigend, mit seltsamen Wunden oder ohne plausible Erklärung, wurden in meinen Aufzeichnungen als Fremdkörper markiert. Nicht als Beleidigung, sondern als Warnung. Eines Nachts um etwa 2.15 Uhr kam ein junger Mann herein. Er trug eine Lederjacke, hatte eine blutende Platzwunde am Kopf, aber seine Bewegungen waren geschmeidig, ruhig. Ich führte ihn zur Anmeldung. Als ich ihn nach seinem Namen fragte, sagte er: Avon. Kein Nachname, kein Geburtsdatum, nur Avon. Ich fragte ihn, was passiert sei. Motorradunfall, murmelte er. Bin ausgerutscht, Kopf getroffen. Seine Stimme war ruhig, fast zu ruhig. Ich ging, um ein Formular zu holen. Als ich zurückkam, stand er auf einmal direkt vor mir, viel näher als zuvor. Ich wich instinktiv zurück. Da packte er meine Brust, zog mich nach vorne, presste seine Hand gegen mein Herz. Es war keine normale Bewegung. Seine Fingernägel bohrten sich in meine Haut. Ich wollte schreien, aber er schob mir seinen Handschuh in den Mund. Dann sah ich in seine Augen. Sie waren nicht mehr blau. Sie waren vollkommen schwarz. Nicht dunkel, leer. Ohne Iris, ohne Pupille. Nur Schwärze. Und dann sprach er. Seine Stimme war nicht mehr dieselbe. Sie war vielstimmig. Mehrere Stimmen gleichzeitig, alle in verschiedenen Tonlagen, alle voller Zorn und Warnung. »Hör auf, nach Antworten zu suchen«, sagte er. »Manche Wahrheiten machen dich kaputt.« Ich starrte ihn an, wie gelähmt. Dann zog er seine Hand zurück, drehte sich um, nahm seinen Motorradhelm und warf ihn mit übermenschlicher Kraft gegen den Empfangsschalter. Der Monitor zersplitterte, das Glas splitterte in tausend Stücke. Dann verließ er das Gebäude. Einfach so. In die Dunkelheit. Ich reichte am nächsten Morgen mein Kündigungsschreiben ein. Ich war überzeugt, dass ich nichts mehr mit diesem Ort zu tun haben wollte. Doch das Krankenhaus ließ mich nicht gehen. Denn was ich nicht wusste, diese Wesen. Sie wollten nicht nur Angst säen. Sie wollten etwas zeigen. Und das Krankenhaus? Es wusste längst Bescheid. Ich hatte gehofft, dass mit meinem gescheiterten Kündigungsversuch alles enden würde, dass man mich gehen lassen würde. Stattdessen wurde ich, ohne Erklärung, zu einem Gespräch mit dem Chefarzt gerufen, einem Mann namens Dr. Severin Allaire. Seine Stimme war leise, sein Blick wachsam. Er sagte nur: »Ich rate Ihnen, sich aus bestimmten Dingen herauszuhalten, Nirel.« Dann schloss er die Tür wieder hinter mir. Es war keine Drohung, es war ein Befehl. Seit diesem Tag begann ich, systematisch die Geschichten meiner Kolleginnen und Kollegen zu sammeln. Allen voran Avelina Roque. Sie war inzwischen selbst Teil dieser unheimlichen Chronik. Denn was ich bisher erlebt hatte, war nichts im Vergleich zu dem, was sie mir kurz nach unserer Begegnung mit dem Mann mit den schwarzen Augen erzählte. Sie hatte in der dritten Nacht ihrer Rückkehr von einem kurzen Erholungsurlaub Dienst. Es war etwa 3 Uhr morgens. Die Notaufnahme war still, nur das Summen der Neonröhren war zu hören. Da trat ein Kind ein, ein Junge, nicht älter als 8 Jahre. Er trug einen viel zu großen Pullover, seine Haare waren klatschnass und er war allein. Avelina ging auf ihn zu, beugte sich zu ihm hinab. »Wo sind deine Eltern?« fragte sie. Der Junge antwortete nicht. Stattdessen öffnete er den Mund. Und aus ihm ergoss sich eine Sintflut. Wasser. Kaltes, dunkles Wasser, das unaufhörlich aus seinem Körper strömte. Innerhalb von Sekunden stand der halbe Empfangsbereich unter Wasser. Das Kind starrte Avelina weiterhin mit leeren Augen an. Wie ein Ertrunkener. Dann fiel er um. Tot. Der Notarzt stellte später fest, dass der Junge nie hätte laufen können. Sein Magen war vollständig mit Wasser gefüllt, die Lunge ebenso. Es war, als hätte man einen toten Körper im See versenkt und ihn dann ins Krankenhaus gehen lassen. Als Avelina den Leichnam in die Leichenhalle bringen wollte, wurde sie von einem Oberarzt gestoppt. »Diese Art Patienten«, sagte er ruhig, »transportieren sich selbst.« Zuerst hielt sie das für einen makabren Scherz. Doch dann, als sie durch die Sicherheitskamera-Aufzeichnung sehen wollte, ob der Körper dort angekommen war, zeigte das Band nur eine leere Bahre. Ich stellte Avelina Fragen, viele, doch sie antwortete meist nur mit Schweigen. Schließlich zeigte sie mir ein weiteres Tonband. Es war ein Bericht von einer Kollegin namens Casilda Enriquez, einer älteren Krankenschwester mit blassen Händen und einem rastlosen Blick. Sie war neu im Nachtdienst, aber nicht neu in der Medizin. Und doch sagte sie über ihren ersten Kontakt mit einem dieser Wesen: »Ich dachte, ich sterbe.« Es war ein alter Mann gewesen. Sein Rücken war gekrümmt, seine Haut pergamentartig. Aber er bewegte sich schnell, zu schnell. Und er wiederholte immer wieder denselben Satz: »Ich bin krank. Ich sterbe. Ich bin krank. Ich sterbe.« Seine Stimme war monoton, unheimlich leer. Casilda überprüfte seine Vitalwerte. Alles war normal. Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung. Und doch bestand er darauf: »Ich sterbe.« Sie vermutete eine psychische Störung, vielleicht eine beginnende Demenz oder einen Wahnzustand. Doch als sie ihm direkt in die Augen sah, bemerkte sie etwas, das sie verstummen ließ. Der alte Mann hatte keine Augenlider. Seine Augen waren weit geöffnet, starr, trocken, ohne die Möglichkeit zu blinzeln. Das Weiße seiner Augen war blutunterlaufen, aber es schien ihn nicht zu stören. Dann, ohne ein weiteres Wort, ging er rückwärts aus der Tür, den Blick nie von ihr abwendend, und verschwand in der Dunkelheit. Avelina bestätigte später, dass auch dieser Vorfall exakt zwischen 1 Uhr und 3:30 stattfand. Als wäre diese Zeitspanne ein Tor. Nicht für Leben, sondern für etwas anderes. Etwas, das sich nur zu diesen Stunden zeigt, wenn die Welt schläft. Die Geschichten häuften sich, und sie alle hatten etwas Unheimliches gemeinsam. Diese Patienten hatten keine Vergangenheit, keine Angehörigen, keine Reaktion auf Schmerz und immer, wirklich immer, dieses unnatürliche, oft grausame Lächeln. Ein Fall jedoch ließ mich bis heute nicht los. Es war kurz vor Weihnachten. Die Notaufnahme war ruhig, abgesehen von dem gelegentlichen betrunkenen Besucher. Ich hatte gerade meinen 5. Kaffee getrunken und fühlte mich benommen, aber wach genug, um zu funktionieren. Eine ältere Dame wurde eingeliefert. Sie war klein, trug einen roten Wollmantel und hatte ein süßes Lächeln im Gesicht. Sie hatte angeblich gestürzt und sich das Knie verletzt. Wir boten ihr einen Rollstuhl an, doch sie bat mich direkt: »Lieber junger Mann, könnten Sie mich zur Toilette begleiten?« Normalerweise hätte ich es getan. Ich habe Respekt vor älteren Menschen. Aber etwas an ihr machte mich nervös. Ihr Lächeln wirkte gekünstelt, ihre Stimme zu süß, zu sanft. Ich weigerte mich, sagte ihr, dass jemand anderes sie begleiten würde. Ihre Augen wurden schmal, aber das Lächeln blieb. »Ich schaute ihr nicht direkt ins Gesicht. Es war ein Impuls, als hätte mein Unterbewusstsein gewusst, dass ich es besser nicht tun sollte. Doch ich konnte dem Drang nicht widerstehen. Ich sah sie an, und ihr Gesicht veränderte sich. Für den Bruchteil einer Sekunde war da kein menschliches Antlitz mehr. Ihre Gesichtszüge entglitten in ein groteskes Zerrbild. Die Haut spannte sich, die Augen wurden blutunterlaufen, der Mund verzog sich zu einem unmenschlichen Zorn. Und dann war alles wieder normal. Ich stand wie erstarrt, bis eine andere Schwester kam und sie in die Toilette begleitete. Sie wartete draußen. Als sie nach einer Weile klopfte, antwortete niemand. Die Tür wurde geöffnet. Die Toilette war leer. Sie war fort. Ohne ein Geräusch, ohne Spuren. Einfach verschwunden. An diesem Abend wurde mir klar, diese Wesen sind nicht einfach nur körperlich seltsam. Sie spielen mit uns. Mit unserer Angst, unserer Scham, unseren Erinnerungen. Sie imitieren, sie beobachten und sie verschwinden wieder, sobald sie ihre Wirkung erzielt haben. Aber was war ihr Ziel? Warum diese Inszenierungen, dieses makabre Theater? Und warum in unserem kleinen, vergessenen Krankenhaus? Ich wusste nur eines. Dies war keine medizinische Anomalie. Es war der Beginn eines Albtraums. Und ich war mittendrin. Mit jeder Nacht vertiefte sich das Gefühl, dass das Krankenhaus selbst etwas verbarg. Es war nicht nur die Architektur, dieses halbmoderne Gebäude mit seinen unrenovierten Fluren, in denen kaltes Neonlicht die Schatten kaum verdrängte. Es war das Schweigen der Wände, das, was zwischen den Geräuschen geschah, zwischen dem Piepen der Monitore, dem Rattern der Rollbetten und dem leisen Murmeln der Nachtschwestern. Und irgendwann bemerkte ich, dass etwas fehlte, etwas Entscheidendes. Die Leichen. Oder besser gesagt, ihr Verbleib. Ich begann mit Baruch Emre zu sprechen. Er war ein stiller Kollege, jüdischer Herkunft, etwa Mitte 50, mit einem grauen Vollbart und dem trockenen Humor eines Mannes, der viel gesehen hatte. Zu viel. Er arbeitete seit seinem Abschluss durchgehend in dieser Klinik. Immer Nachtschicht. Immer allein. Man munkelte, dass er nie Urlaub nahm. Baruch war der Typ Mensch, der sich zwischen Leben und Tod eingerichtet hatte, wie andere in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Eines Nachts gegen 1:30 saßen wir gemeinsam im Pausenraum. Ich erzählte ihm von meinen Erlebnissen. Zögerlich. Ich rechnete mit einem belustigten Grinsen oder einem lapidaren Schulterzucken. Doch stattdessen sah er mich lange an. Dann sagte er nur: »Du hast es auch bemerkt, was? Dass sie nie im Leichenschauhaus ankommen.« Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ich fragte ihn, was genau er meinte, obwohl ich es bereits ahnte. »Ich habe schon viele Tote gesehen, Nirel«, begann er. »Aber die aus der dunklen Stunde, die zwischen 1:30, die verschwinden.« Er beugte sich näher zu mir. Seine Stimme wurde flacher. »Wenn du sie nach unten bringst, sollst du nie allein mit ihnen sein. Das ist die goldene Regel. Und du darfst sie nicht anschauen, wenn du im Aufzug bist. Nicht direkt.« Ich schluckte schwer. »Und was passiert, wenn man es doch tut?« Baruch sah aus dem Fenster. Der Mond war halb verdeckt von dunklen Wolken. Dann sagte er mit rauer Stimme: »Man wird Teil von ihnen.« Er erzählte mir von einem Vorfall vor etwa 6 Jahren. Ein neuer Pfleger hatte sich bereit erklärt, eine dieser seltsamen Leichen nach unten zu bringen. Niemand begleitete ihn. Als der Aufzug unten ankam, war die Trage leer. Keine Spur vom Körper, keine Spur vom Pfleger. Er wurde nie wieder gesehen. Auf den Überwachungsbildern des Aufzugs war ein einziger Frame festgehalten, mitten zwischen 2 Sekunden. Darauf ein Gesicht. Nicht das des Pflegers. Etwas anderes, etwas, das die Kamera nicht ganz erfassen konnte. Als hätte es sich nur für einen Wimpernschlag gezeigt. Und das genügte. Seitdem bestand das Personal darauf, dass diese Fremdkörper, wie ich sie nannte, nur unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen transportiert wurden. Oder gar nicht. Manche wurden einfach über Nacht im Raum gelassen, bis sie am Morgen spurlos verschwanden. Baruch zeigte mir einen Ordner mit Notizen, die er über Jahre hinweg angelegt hatte. Er führte Listen. Datum, Uhrzeit, Beschreibung, Verhalten, Begleitpersonen, sofern vorhanden. Der größte gemeinsame Nenner: alle kamen allein. Kein Rettungswagen hatte sie gebracht. Niemand hatte sie gesehen, bevor sie das Gebäude betraten. Und wenn man ihren Namen in die Systeme eingab, kam nichts. Einer der Namen, so erinnerte ich mich, war Jorel Manta. Ein Mann mit einem gebrochenen Kiefer und tiefen Schnittwunden an den Armen, der behauptete, ein Autounfall hätte ihn so zugerichtet. Doch es gab keinen Unfallbericht, keine Polizeimeldung, keinen beschädigten Wagen. Nichts. Jorel verschwand ebenfalls. Noch in derselben Nacht. Baruchs Listen enthielten Dutzende solcher Namen. Doch jedes Mal, und das war das Verstörendste, war das Geburtsdatum leer. Kein Datum. Als wäre ihre Zeitrechnung nie begonnen worden. Oder als hätten sie gar keine Zeit, keine Vergangenheit. Er zeigte mir eine Zeichnung, die ein ehemaliger Kollege angefertigt hatte, bevor er gekündigt und die Stadt verlassen hatte. Darauf der schemenhafte Umriss eines Wesens mit überlangen Gliedmaßen, einem verzogenen, lippenlosen Mund und komplett schwarzen Augen. Ich erkannte es sofort. Es war das, was ich in Ivans Gesicht gesehen hatte, im Moment, als seine Pupillen zu leerem Schwarz wurden. Ich wollte wissen, ob jemand im Krankenhaus das alles dokumentierte. Baruch schüttelte den Kopf. Offiziell existieren diese Vorfälle nicht. Die Verwaltung löscht Berichte, Kameraaufnahmen verschwinden, Aussagen werden nicht aufgenommen. Wer nachfragt, wird belehrt. Ich fragte ihn, ob er jemals jemandem außerhalb davon erzählt hätte. Er antwortete nicht. Stattdessen stand er auf, ging zur Tür des Pausenraums, öffnete sie einen Spalt und sah auf den Flur hinaus. Dann schloss er sie leise wieder. Sie hören zu, Nirel. Vielleicht nicht wie wir. Aber sie spüren, wenn jemand zu neugierig wird. Ich konnte in dieser Nacht nicht mehr schlafen. Selbst zu Hause nicht. Ich hörte Geräusche. Ein leises Klopfen am Fenster, Schritte auf dem Dachboden, obwohl ich in einer Wohnung im zweiten Stock lebte. Ich begann mir einzureden, dass es nur die Angst war, die mir Streiche spielte. Aber tief in meinem Innersten wusste ich, es gab keine Einbildung mehr. Diese Wesen existierten. Sie kamen nicht aus dieser Welt. Und doch waren sie hier. Näher, als ich es mir je hätte vorstellen können. Am nächsten Abend entdeckte ich, dass meine private Patientenliste verschwunden war. Einfach weg. Kein digitales Backup, keine Kopie. Alles gelöscht. Nur ein Zettel lag auf meinem Schreibtisch. Darauf stand handschriftlich, in schräger, fast kindlicher Schrift: Du bist zu nah dran. Ich faltete das Papier, steckte es in meine Brusttasche und schwor mir, nicht aufzuhören. Denn die Wahrheit war zu grauenvoll, um sie weiterhin zu ignorieren. Nach dem Gespräch mit Baruch war ich innerlich aufgewühlt. Ich hatte gehofft, dass meine Fragen zu etwas führen würden, das ich verstehen konnte. Stattdessen schien sich das Dunkel um mich zu verdichten, wie eine kalte, unsichtbare Hand, die sich immer fester um meinen Brustkorb legte. Und dennoch, oder gerade deshalb, konnte ich nicht aufhören. Ich schrieb Fada Tirothee, schrieb jede Begegnung nieder, sprach mit den wenigen Kolleginnen und Kollegen, denen ich vertraute, und verglich ihre Aussagen. Doch was in jener Nacht geschah, sollte alles Bisherige übertreffen. Es war ein Dienstagabend. Ich erinnere mich genau, weil das Licht im Empfangsbereich flackerte, was es sonst nie tat. Ich war allein am Schalter. Avelina war gerade auf einer Versorgungsrunde. Baruch hatte sich wegen einer fiebrigen Erkältung krank gemeldet. Es war etwa 2 Uhr. Ich hörte die Schiebetüren, die sich lautlos öffneten, obwohl niemand draußen zu sehen gewesen war. Ein junger Mann trat ein, vielleicht Mitte 20. Seine Jacke war zerrissen, sein Gesicht blutverschmiert. Er hielt sich mit einer Hand die linke Schläfe, aus der Blut in dünnen Rinnsalen lief, während er in der anderen Hand einen Motorradhelm trug. Er wirkte verletzt, aber nicht schwer. Ich eilte zu ihm, bot ihm einen Rollstuhl an, den er dankbar annahm. Er sagte, sein Name sei Adam. Kein Nachname, nur Adam. Seine Stimme war ruhig, ein wenig heiser, aber nicht auffällig. Er berichtete, er sei mit seinem Motorrad in ein Schlagloch geraten und gefallen. Ich fragte, ob er bewusstlos gewesen sei. Er verneinte. Ich reichte ihm einen Becher Wasser und bat ihn kurz zu warten, während ich die Aufnahmeformulare holte. Was dann geschah, hat sich mir eingebrannt wie ein Brandzeichen. Ich hatte nur einen Moment weggesehen, um das Formular aus dem Schubfach zu holen. Als ich mich wieder zu ihm drehte, war er aufgestanden, ohne Hilfe, ohne dass der Rollstuhl verrutscht war. Er stand direkt vor mir, viel größer als vorher. Seine Augen, eben noch grau-grün, waren jetzt pechschwarz. Keine Iris, keine Pupille, nur ein bodenloses Dunkel. Er packte mich an der Brust. Seine Hand schien heiß, die Fingernägel zu spitz, als gehörten sie nicht zu einem menschlichen Körper. Mit der anderen Hand schob er mir seinen blutigen Motorradhandschuh in den Mund. Ich wollte schreien, konnte aber nicht. Dann sprach er. Seine Stimme war nicht mehr die eines einzelnen Menschen. Sie war vielstimmig, überlagert, verzerrt. Männerstimmen, Frauenstimmen, hohe Tiefe, flüsternde, schreiende. Worte drangen in meinen Kopf wie Nadeln. Du suchst Antworten, aber was du findest, wird dich zerstören. Sein Gesicht war dicht an meinem. Ich roch Blut, Schweiß und etwas anderes, wie verbrannter Kunststoff. Er ließ von mir ab. Ich stürzte rückwärts gegen den Tresen. Dann hob er den Helm und schleuderte ihn mit übermenschlicher Wucht gegen das Empfangspult. Der Helm zerschmetterte die Glasscheibe und den Monitor, der mit einem Knall zu Boden fiel. Dann, ohne ein weiteres Wort, drehte er sich um und ging. Die automatischen Türen öffneten sich für ihn, als er ins Dunkel hinaustrat. Ich konnte mich kaum bewegen. Mein Herz raste. Ich schmeckte Eisen. Blut aus einer kleinen Wunde, die seine Nägel an meiner Brust hinterlassen hatten. Meine Kollegin Fariha kam wenige Minuten später vom Stationsgang zurück, fand mich zitternd auf dem Boden. Ich brachte nur ein Wort hervor. Er war nicht echt. Am nächsten Morgen schrieb ich meine Kündigung. Handschriftlich. Keine E-Mail, keine formelle Mitteilung. Nur eine Notiz, gefaltet, überreicht an Dr. Allaire, den Chefarzt. Er war nicht überrascht. Er nickte ruhig und bat mich in sein Büro. Ich setzte mich. Er rief niemanden an. Er tippte auch nicht in seinen Computer. Stattdessen schloss er leise die Tür ab. Von innen. Dann ging er zum Fenster, schloss die Jalousien und drehte sich zu mir. Sie verstehen nicht, worin Sie sich verstrickt haben, Nirel. Ich sagte nichts. Sie glauben, es geht hier um Dämonen. Oder um Wahnsinn. Aber das hier ist größer, tiefer. Und nicht jeder überlebt die Wahrheit. Ich spürte, wie sich meine Hände verkrampften. Er trat einen Schritt näher. Seine Augen waren müde, tiefe Falten unter ihnen, als hätte er seit Jahren nicht mehr richtig geschlafen. Dann öffnete er eine kleine Schublade seines Schreibtischs und holte einen braunen Umschlag hervor. Er schob ihn mir hin. Darin ein psychiatrisches Gutachten, angeblich über mich, mit Datum, Stempel, Unterschrift. Eine Empfehlung zur sofortigen Einweisung in eine geschlossene Klinik. Ich starrte ihn an. »Sie sehen«, sagte er leise, »Sie können nicht einfach gehen. Nicht nach dem, was Sie gesehen haben. Nicht, wenn Sie darüber reden.« Ich hatte keine Worte mehr. Nur einen Gedanken. Ich war gefangen. Nicht durch Schlösser oder Mauern, sondern durch Wissen. Und durch jene, die dieses Wissen kontrollieren wollten. An diesem Abend, allein in meiner Wohnung, hörte ich Schritte auf dem Flur. Langsame, schwere Schritte. Ich wagte es nicht, die Tür zu öffnen. Ich saß einfach nur da, mit klopfendem Herzen und dem Gefühl, dass hinter der Tür etwas wartete. Kein Mensch, kein Tier. Etwas anderes, etwas, das wusste, dass ich nicht mehr weglaufen konnte. Denn ich war nun einer von denen, die zu viel gesehen hatten. Und in dieser Welt gibt es für solche Menschen nur zwei Wege. Entweder man vergisst oder man verschwindet. Ich war nicht der Einzige, der litt. Das wurde mir erst wirklich bewusst, als ich begann, mit anderen zu sprechen. Vorsichtig, hinter vorgehaltener Hand, bei Zigarettenpausen oder in jenen stillen Minuten zwischen zwei Notfällen, in denen die Realität weich zu werden scheint. Es war wie eine verschwiegene Bruderschaft, eine Gemeinschaft aus Gebrochenen, die nicht mehr schlafen konnten. Und je mehr ich erfuhr, desto klarer wurde mir, diese Wesen, was immer sie waren, wollten uns nicht nur verstören, sie wollten uns zerbrechen. Casilda Enriquez, die ältere Krankenschwester mit den schmalen Händen, war eine der ersten, die sich mir anvertraute. Ihre Erzählung war alt, aber in ihrer Stimme lebte die Erinnerung daran, als sei es erst gestern geschehen. »Ich dachte, er sei nur ein alter Mann«, begann sie, zitternd, mit glasigen Augen und schleppendem Schritt. Aber da war etwas in seiner Stimme, diese Monotonie, als würde ein Tonband immer denselben Satz abspielen. Ich bin krank, ich sterbe, ich bin krank, ich sterbe. Casilda hatte ihn untersucht. Alle Werte waren normal. Keine Temperatur, keine Infektion, kein Hinweis auf innere Blutungen. Sie versuchte, mit ihm zu reden, dachte an Demenz oder Wahn. Doch seine Augen, er blinzelte nicht. Und dann bemerkte sie, er konnte gar nicht blinzeln. Er hatte keine Augenlider. Sie beschrieb es, als hätte ihm jemand mit chirurgischer Präzision die Lider entfernt und doch war keine Narbe zu sehen. Das Weiße seiner Augen war trocken, rissig, aber er zeigte keine Schmerzen. Schließlich, ohne einen Ton, war er rückwärts durch die Eingangstür geschritten, langsam, nie den Blick von ihr abwendend, und dann verschwunden. Nach dieser Begegnung begann Kassilda, sich zu verändern. Sie wurde stiller, nervöser, kaute ständig an der Haut um ihre Fingernägel, und sie erwähnte etwas, das mir bis dahin entgangen war. Die Patienten tauchten ausschließlich zwischen 1 Uhr und 3:30 auf. Nie außerhalb dieses Fensters. Ich erinnerte mich an meine eigenen Begegnungen. Sie alle passten exakt in diesen Zeitrahmen, als sei das Krankenhaus in diesen dunklen Stunden ein Knotenpunkt zwischen unserer Welt und einer anderen. Ein paar Nächte später traf ich erneut auf Avelina. Wir saßen im Personalraum, der schwach beleuchtet war. Sie war blass, aber wachsam, wie eine Katze in ständiger Alarmbereitschaft. Sie hatte gehört, dass ich Geschichten sammelte, und sie wollte, dass ich die ihre aufzeichne. Das war im Winter, Weihnachten. Ich war übermüdet, der Dienst war endlos, voller Familien, voller Alkoholunfälle. Dann kam sie, eine kleine alte Frau, zitternd, mit einem verletzten Knie, nichts Ungewöhnliches. Sie war höflich, lächelte viel. Aber ihr Lächeln war falsch, zu perfekt. Ich kann es nicht erklären, aber ich wusste, wenn ich sie zur Toilette begleite, komme ich nicht zurück. Avelina hatte sich geweigert. Ein anderer Pfleger half. Die Frau wurde zur Toilette gebracht. 5 Minuten später war sie verschwunden. Tür abgeschlossen. Fenster zu klein zum Entkommen. Keine Spuren, keine Antwort. »Ich glaube, sie wollte mich isolieren«, flüsterte Avelina. »Sie hätte mir etwas gezeigt, wenn ich allein gewesen wäre. Etwas, das ich nicht hätte überleben können. Aber es war nicht nur Kassilda. Und nicht nur Avelina. Auch Baruch veränderte sich. Er war dünner geworden, eingefallener. Ich erwischte ihn einmal dabei, wie er heimlich in ein Tonbandgerät sprach, dann sofort die Kassette herausnahm und in einem kleinen Metallschrank einschloss. Ich fragte ihn nicht danach. Ich wollte es gar nicht wissen. Ein paar Tage später suchte mich eine jüngere Kollegin auf, die neu war. Fariha Yunus, Anfang 20, direkt von der Pflegeakademie. Sie wirkte aufgewühlt. Ihre dunklen Locken waren wirr, ihre Augen gerötet. »Ich war allein an der Anmeldung«, erzählte sie. »Es war kurz nach 2 Uhr. Ein Kind stand vor dem Empfang. Glatze. Kaum größer als der Tresen. Es hatte einen riesigen Tumor oder eine Zyste auf dem Kopf, wie ein Ballon unter der Haut.« Ich fragte sie, ob es gesprochen habe. »Nein«, flüsterte sie. »Es hat mich einfach nur angestarrt. Ich habe so getan, als hätte ich es nicht gesehen.« Ich habe weiter auf dem Computer getippt, Kaffee getrunken. Ich dachte, wenn ich es ignoriere, geht es weg. Das Kind begann, gegen die Glasscheibe zu schlagen. Erst langsam, dann schneller. Dann mit beiden Händen. Fettige Handabdrücke blieben zurück. Fariha hatte durch den seitlichen Blickwinkel gesehen, wie sich das Gesicht des Kindes verzog. Wie es die Stirn runzelte und wütend wurde. Wie ein greifender kleiner Dämon. Dann stürzte es zu Boden, schrie und wand sich in Schmerzen. Sie hörte nur noch schmatzende Geräusche. Sie beschrieb, wie eine riesige Hand aus dem aufgeplatzten Kopf des Kindes herausragte. Fleischig, mit dicken, krummen Fingern. Sie sah, wie das Kind sich auflöste, wie seine Haut platzte, sein Körper zusammenfiel, wie ein leerer Anzug. Als ich sie fragte, was sie dann tat, antwortete sie nur: »Ich habe erbrochen, und Baruch hat geschwiegen, als er kam und es weggewischt hat.« Ich schrieb alles auf, jeden Satz, jede Geste. Ich wusste nicht, wozu. Vielleicht, um eines Tages jemandem davon zu erzählen. Vielleicht, um zu beweisen, dass ich nicht wahnsinnig war. Aber es wurde schlimmer. In einer anderen Schicht berichtete mir Casilda leise, dass er sie mit einer Freundin telefoniert hatte, die in einem Krankenhaus etwa 3 Ortschaften weiterarbeitete. Auch dort seien nachts seltsame Patienten aufgetaucht. Immer zwischen 1 Uhr und 3:30. Immer allein. Immer ohne Identität. Sie erzählte von einem Mädchen mit übergroßen braunen Augen und perfekten Locken, süß wie aus einem Werbespot. Sie habe kein Wort gesprochen, nur gelächelt. Als sich die Freundin umdrehte, um etwas zum Schreiben zu holen, hörte sie ein Knacken, wie Knochen, die splittern. Als sie sich wieder umdrehte, war das Kind auf allen Vieren. Die Zähne spitz, das Lächeln grotesk gedehnt, die Augen blutunterlaufen. Dann war es verschwunden. »Sie wissen, wie man uns trifft«, sagte Casilda. »Sie wissen, was uns zerbricht. Diese Wesen, was immer sie waren, sie beobachteten uns. Sie durchsuchten unsere Atina zum Notgorsche Erinnerungen, unsere Ängste, unsere Schwächen. Sie formten sich aus dem, was wir zu verstecken versuchten. Und ich begann mich zu fragen, wenn sie alles über uns wissen, wie lange schon beobachten sie uns? Die Antwort kam schneller, als mir lieb war. Denn in jener Nacht traf ich jemanden, der behauptete, die Wahrheit zu kennen. Und diese Wahrheit war schlimmer als alles, was ich mir hätte vorstellen können. Die Begegnung mit dem jungen Mann namens Adam, seine Warnung und die Berichte meiner Kolleginnen und Kollegen hatten mich nicht nur aufgewühlt, sie hatten mich auch zermürbt. Ich war nicht mehr derselbe. Schlaf war zu einem flüchtigen Luxus geworden, Gespräche zu vorsichtigen Umschreibungen. Jeder Schatten wirkte nun tiefer, jede Uhrzeit zwischen 1 Uhr und 3:30 wie ein Abgrund, den ich nur mit zitternden Knien durchqueren konnte. Doch dann erinnerte ich mich an etwas, das Baruch erwähnt hatte, einen pensionierten Arzt, der angeblich mehr wusste als alle anderen. Er hatte vor einigen Monaten in den Ruhestand gewechselt, angeblich auf eigenen Wunsch, obwohl seine Kolleginnen und Kollegen anderes vermuteten. Es hieß, er sei nach einem Vorfall nie wieder derselbe gewesen. Ich fragte Baruch nach dem Namen. Widerwillig, fast flüsternd, nannte er ihn Dr. Daniel Feld. Ich fand eine E-Mail-Adresse in einem alten internen Verzeichnis. Zuerst zögerte ich, doch dann schrieb ich ihm. Die Antwort kam nur wenige Stunden später. Eine knappe Nachricht, aber mit einer klaren Anweisung. Wir sollten uns in einem kleinen Café treffen, am Rand der Stadt, wo niemand von denen uns hören könne. Ich ging hin und fand ihn dort, bereits wartend einen schwarzen Kaffee vor sich, die Hände um eine kleine Flasche Whisky geschlossen, die er diskret hineingoss. Daniel Feld war ein Mann in seinen 60er Jahren, mit einem Gesicht, das mehr Linien trug, als man zählen konnte. Seine Augen aber waren scharf, fast zu wach. Ich setzte mich. Er sah mich lange an, dann sagte er, »Du willst wissen, was du nicht wissen solltest.« Ich nickte. »Dann hör genau zu. Und glaub nicht, dass du nach diesem Gespräch zurück in dein altes Leben kannst.« Ich hatte nicht vor, zurückzugehen. Er begann zu erzählen. Als ich hier angefangen habe, war alles normal. Wirklich. Ein ganz gewöhnliches Provinzkrankenhaus mit den üblichen Problemen. Zu wenig Personal, zu viele Patienten, schlecht gewartete Geräte. Und dann, irgendwann Anfang der 2000er, begannen die ersten seltsamen Fälle. Anfangs dachte ich, es seien psychische Erkrankungen, Halluzinationen, vielleicht seltene Infektionen, aber das war es nicht. Er nahm einen Schluck, fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Dann sprach er weiter. Ein Fall ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Frühling 2003. Eine junge Frau wurde eingeliefert, kurz nach 3 Uhr. Hübsch, unscheinbar, kein offensichtlicher Schaden. Sie sagte, ihr Kopf drehe sich, immer wieder. »Mein Kopf dreht sich, Doktor. Mein Kopf dreht sich.« Er habe sich ihr genähert, um Fieber zu messen, als sich ihr Gesicht verzog. Nicht in einem medizinischen Sinn, sondern auf eine Weise, die jedes Verständnis überstieg. Ihre Augen weiteten sich, ihr Mund grinste über beide Wangen. Und dann, begann sich ihr Kopf tatsächlich zu drehen. Nicht metaphorisch, nicht wie ein Krampf, sondern vollständig. Einmal um ihre eigene Achse. Ich hätte es nicht glauben sollen. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Aber ich war Arzt. Ich wollte helfen. Doch er konnte nicht helfen. Der Körper fiel um, der Kopf verdreht, das Gesicht weiterhin lächelnd. Und dann, das war das Schlimmste, hörte er Kratzen an der Tür. Nicht von außen, von innen. Sie war wieder aufgestanden und kratzte an der Klinke, als wolle sie ihn zurückholen. Sie war fort, als er mit Kollegen zurückkam, einfach verschwunden. Keine Spuren, keine Leiche. Und niemand glaubte ihm. Danach kamen sie immer häufiger und ich begann, sie zu erkennen. Die Zeit, in der sie kommen, ihre Muster, ihr Verhalten, ihre Abwesenheit von Emotionen, ihre Art, genau das zu spiegeln, was uns Angst macht. Ich fragte ihn, ob er wisse, was sie sind. Er schüttelte langsam den Kopf. Nicht genau, aber ich weiß, dass sie nicht tot sind. Und auch nicht lebendig. Sie sind dazwischen. Zwischen Welten. Zwischen Zuständen. Sie tragen keine Namen. Nur Gestalten. Kopien von dem, was wir kennen. Er erzählte mir schließlich vom Vorfall, der ihn zum Rücktritt zwang. Eine junge Krankenschwester, er nannte sie Estelle, hatte einen Teenager mit einem gebrochenen Arm in Empfang genommen. Der Junge war allein. Still, blass. Sie wollte ihn versorgen, bat um eine Schiene, blieb mit ihm im Raum. Nur für wenige Minuten. Und dann hörten wir den Schrei. Sie fanden Estelle in einer Lache aus Blut, ihre Knochen aus dem Körper gedrückt, der Kiefer herausgerissen und in die Augenhöhle geschoben. Der Raum war verschlossen, das Fenster zu hoch. Und der Junge? Verschwunden. Dr. Feld schwieg lange nach dieser Schilderung. Das war's für mich. Ich hätte gewarnt werden müssen. Wir alle. Doch stattdessen wurden wir zum Schweigen gebracht. Ich fragte ihn, ob er je versuchte, das Ganze öffentlich zu machen. Einen Reporter, die Polizei, irgendwen? Was glaubst du, warum ich noch lebe? War seine Antwort. Weil ich den Mund gehalten habe.
Ich spürte das Gewicht seiner Worte wie einen Amboss auf meiner Brust. Als ich ihn fragte, warum er mir all das nun erzählte, sah er mich lange an. Weil du ohnehin nicht mehr rauskommst. Nicht wirklich. Du wirst diese Dinge sehen. Immer. Überall. Und vielleicht hilft es dir, vorbereitet zu sein. Bevor ich gehen konnte, gab er mir einen Umschlag. Darin Ausdrucke, Fotos, alte Krankenberichte, die niemals in den offiziellen Archiven auftauchten, Patienten ohne Namen, ohne Herkunft, ohne Verlauf, immer eingeliefert zwischen 1 Uhr und 3:30. Ich fragte ihn zum Abschied, ob er glaube, dass diese Wesen etwas von uns wollten. Er nickte langsam. Ja, ich glaube, sie beobachten uns. Und dann spiegeln sie uns. Unsere Angst, unsere Schuld, unsere Sehnsüchte. Und wenn du zu nahe kommst, holen sie dich. Er zahlte für seinen Kaffee, legte die Flasche Whisky auf den Tisch, als wäre sie ein Mahnmal, und verschwand in der Menge. Ich blieb allein zurück. Mit mehr Wissen und mehr Angst als je zuvor.
Ich weiß nicht, was mich in den folgenden Nächten aufrechterhielt. Vielleicht war es bloßer Trotz. Oder die leise Hoffnung, irgendwann etwas zu begreifen. Doch mit dem Gespräch mit Dr. Feld hatte ich eine Schwelle überschritten. Und diese Schwelle war nicht mehr rückwärts zu überqueren. Ich begann, ein Diktiergerät mit mir zu führen. Kein Handy, kein digitales Gerät, das Spuren hinterlassen konnte. Nur ein analoges Band, das ich unter meinem Bett versteckte. Darauf flüsterte ich alles. Beobachtungen, Begegnungen, Gedanken. Ich wusste nicht, wie lange ich noch Zeit hatte. Eines Nachts, etwa 2 Wochen nach dem Treffen im Café,
kehrte ich für einen weiteren Nachtdienst zurück in die Notaufnahme. Baruch war da, müde wie immer, aber mit einem neuen Ausdruck im Gesicht. Ein Ausdruck, den ich später als Furcht erkennen sollte. Eine leise Furcht, die sich unter dem Gesicht eines erfahrenen Mannes verbarg. Er sagte nichts, aber ich bemerkte, wie er mich lange ansah, als ich durch die automatische Tür trat. Und dann wandte er sich ab. Der Dienst verlief zunächst ruhig. Gegen 1 Uhr war es beinahe gespenstisch still. Selbst das leise Summen der Geräte wirkte dumpfer als sonst. Ich saß am Empfang, sortierte Unterlagen, als das Licht im Flur flackerte. Nur kurz. Dann war es wieder da. Und dann kam sie. Zuerst hörte ich nur das Geräusch ihrer Schuhe, ein schleifendes Kratzen über den Linoleumboden. Dann trat sie in den Lichtkegel vor dem Empfang. Eine Frau, Mitte 20 vielleicht, mit schwarzem Haar, das nass an ihrem Gesicht klebte. Ihr Gang war unregelmäßig, ihr linker Fuß verdrehte sich unnatürlich bei jedem Schritt. Ich stand auf, vorsichtig, doch bevor ich sie ansprechen konnte, hob sie den Kopf. Ich erstarrte. Ihr Gesicht war perfekt, zu perfekt. Die Symmetrie, die glatte Haut, die übergroßen dunklen Augen, es war, als hätte jemand ein Menschenantlitz nachgebaut, aber die Essenz vergessen. Keine Regung, kein echter Ausdruck, nur ein Lächeln, das wie festgetackert schien. »Guten Abend«, sagte sie. Ihre Stimme war angenehm, unnatürlich angenehm, wie eine Stimme aus einem Werbeclip, digital glatt. Ich nickte. »Wie kann ich Ihnen helfen?« Sie antwortete nicht. Sie trat näher an den Tresen. Ihre Augen verengten sich leicht, und dann sprach sie, »Ich kenne dein Gesicht. Du warst dabei.« Ich blinzelte. »Dabei? Wobei?« »Beim Kind. Beim Wasser. Beim Glas. Beim Bruch. Beim Namen.« Ihre Stimme war nicht mehr glatt. Sie zersplitterte in einzelne Silben, als würde ein kaputtes Tonband abspielen. Ich trat einen Schritt zurück. Da schlug sie gegen die Scheibe. Hart. Ein Riss zog sich durch das Glas. Ich rief nach Baruch. Doch niemand antwortete. Die Frau lachte. Nicht laut. Ein kehliges, krächzendes Lachen, das aus ihrer Kehle zu kommen schien, ohne dass sich ihr Mund bewegte. Dann schrie sie. Nicht wie ein Mensch, wie eine Sirene. Der Ton schnitt durch meinen Schädel, ließ mich in die Knie gehen. Und dann war sie fort. Nicht gegangen, nicht davongelaufen. Fort. Als hätte sie sich selbst gelöscht. Ich kroch hinter den Tresen, rang nach Luft. Da trat Baruch wieder auf den Flur. Langsam. In der Hand hielt er einen kleinen, zerknitterten roten Stofffetzen. Er sagte nichts, legte ihn auf den Tresen und verschwand wieder. Ich erkannte das Stück sofort. Es war ein Teil jenes roten Handtuchs, von dem er mir in einem Moment der Schwäche erzählt hatte. Es gehörte einer Frau namens Tamika, seiner Freundin aus Studientagen, die an Krebs gestorben war. Er hatte es nie erwähnt, aber ich wusste, dieses Handtuch war ihm heilig. Und doch hatte er es aus der Tasche gezogen, wie einen Mahnruf. Ein paar Stunden später, als die Schicht fast vorbei war, traf ich Faria auf dem Flur. Ihre Augen waren leer, sie sprach kaum. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei. Sie lächelte nur und flüsterte, »Sie wissen es jetzt, dass wir es wissen.« Ich rannte ins Personalzimmer, holte mein Diktiergerät hervor und hörte die letzte Aufnahme ab. Doch es war nichts zu hören, keine Stimme, kein Flüstern, nur Stille. Und dann, im letzten Moment des Bandes, ein Geräusch. Ein leises, kratzendes Wispern, das meinen Namen flüsterte. Nur ein einziges Wort. Wieder und wieder. Nirel, Nirel, Nirel. Ich ließ das Band fallen. Als ich mich aufrichtete, sah ich, wie der Vorhang an einem der Behandlungsräume sich langsam bewegte, obwohl niemand dort war. Kein Luftzug, kein geöffnetes Fenster.
Ich stand auf, ging langsam darauf zu. Und dann fiel er. Ein Schatten. Kein Körper. Nur ein Umriss. Als hätte jemand oder etwas dort gestanden und sich im letzten Moment zurückgezogen. Ich trat hinter den Vorhang, aber da war nichts. Nur eine Nachricht, mit Fingern in die Wand gekratzt. Schau nicht hin, wenn du gesehen wirst. Ich bin seitdem vorsichtiger. Ich schaue nicht mehr direkt hin. Ich schreibe bei gedämpftem Licht. Und ich weiß, es gibt Dinge, die sehen dich, wenn du sie siehst. Und wenn du zu genau hinsiehst, holen sie dich. Der Moment, in dem ich verstand, dass es keinen Weg zurück mehr gab, kam still. Kein Knall, kein Schrei, kein Bruch. Nur eine Bitte. Von einem Toten. Es war eine regnerische Nacht. Die Art von Regen, der auf der Haut bleibt, lange nachdem man wieder im Trockenen ist. Ich hatte mich längst daran gewöhnt, allein auf der Schicht zu sein. Die anderen, Fariha, Baruch, Casilda, waren entweder fort, krank oder wie Avelina verschwunden, auf eine Weise, über die niemand sprach. Kurz nach 1 Uhr schob ich gerade einige Patientenakten in die Archivkiste, als ich ein bekanntes Geräusch hörte. Das leise, gleichmäßige Quietschen eines Putzwagens auf den Fliesen des Flurs. Es war ein Ton, der mich sonst beruhigte, eine der wenigen Konstanten in den Nächten voller Schrecken. Doch dieses Mal war etwas anders. Ich sah auf und da war er. Gideon, unser langjähriger Hausmeister, der während der Pandemie verstorben war. An Covid, allein in einem abgedunkelten Krankenzimmer, umgeben von Maschinen, die seine Lunge nicht retten konnten. Wir alle hatten um ihn getrauert. Es war ein ehrlicher Schmerz gewesen. Und doch stand er nun vor mir. Seine Uniform war makellos. Sein Gesicht trug denselben gutmütigen Ausdruck. Die goldene Zahnkrone blinkte in seinem Lächeln. Ich erstarrte. Mein Mund war trocken. Ich wusste, was ich sah, konnte es aber nicht begreifen. »Hey, mein Freund«, sagte er, »kannst du mir helfen?« »Ich muss runter.« Seine Stimme war genau wie früher. Sanft, tief, beruhigend. Ich zitterte. Doch ich konnte nicht ablehnen. Es war nicht Angst, es war ein Zwang. Als hätte mein Verstand keine Kontrolle über meinen Körper. Ich nickte und schob langsam eine leere Trage heran. Gideon legte sich darauf, als wäre es das Normalste der Welt. Dann deutete er zum Aufzug. Ich drückte den Knopf. Der Aufzug öffnete sich. Ich schob ihn hinein, drückte das unterste Stockwerk, die Kühlräume des Leichenschauhauses. Mein Herz pochte wie wild. Der Schweiß lief mir über den Rücken. Als sich die Türen schlossen, stand ich dort, allein mit dem, was Gideon einmal gewesen war. Wir fuhren schweigend. Doch nach wenigen Sekunden sprach er. Leise, melancholisch. Ich weiß, dass du suchst, dass du verstehen willst. Du bist mutiger, als du glaubst. Aber Mut reicht nicht. Ich konnte ihn nicht ansehen. Ich starrte auf das Tastenfeld des Fahrstuhls, als könnte es mich retten. Sie beobachten dich, sagte er. Nicht mit Augen, mit Hunger. Du hast sie berührt. Du bist gebrandmarkt. Ich wandte mich ihm zu. Er lag noch immer ruhig auf der Trage, aber seine Augen, sie waren offen, tiefschwarz, wie nasses Glas, keine Iris, kein Leben. Ich wollte etwas sagen, aber da war kein Ton mehr in meiner Kehle. »Sie denken, du bist gefährlich«, flüsterte er, »weil du fragst, weil du schreibst, weil du nicht wegsiehst.« Dann geschah etwas Seltsames. Er richtete sich auf, ohne sich abzustützen, ohne Bewegung. Plötzlich saß er da, starrte mich an. »Du hast eine Wahl«, sagte er. Die Türen öffneten sich. Ich trat rückwärts aus dem Fahrstuhl, während er regungslos sitzen blieb. Der Geruch von Bleichmittel, abgestandener Luft und etwas anderem. Moder? Verfall schlug mir entgegen. Ich erkannte die Kühlzellen, die rostigen Schränke, die nie gewartet wurden. »Bring mich zu meinem Kind«, sagte er. Ich verstand nicht. Und doch führte ich ihn hinein. Meine Hände bewegten sich automatisch. Ich scannte die Namensplaketten an den Kühlfächern. Viele waren leer oder hatten keinen Eintrag. Nur ein Wort. Unbekannt. Dann zeigte er auf eines. Ich öffnete es. Darin ein kleiner Körper. Zu klein. Kein Mensch. Keine erkennbare Spezies. Aber vertraut. Wie etwas, das in Träumen spukt, an das man sich nie genau erinnert. Sein Gesicht war starr, grau, die Augen geschlossen. Und doch spürte ich, dass es fühlte, dass es wusste, dass jemand gekommen war. Gideon, oder das, was sich als Gideon zeigte, begann zu weinen. Kein Laut, nur Tränen. Klare, dicke Tropfen, die seine Wangen herabrannen und auf den Boden fielen. Er hob das kleine Wesen auf, wie ein Vater sein Kind. Er wiegte es in seinen Armen. Dann sah er mich an. »Ich danke dir.« Und dann wurde er blass, durchsichtig. Stück für Stück löste sich sein Körper auf. Nicht wie Staub, sondern wie Nebel, der sich verflüchtigt. Und das Wesen in seinen Armen verschwand mit ihm. Ich stand allein in der Leichenhalle. Die Temperatur sank. Ich zitterte. Aber es war nicht die Kälte. Es war das Wissen, dass ich nun Teil von etwas war, das ich nicht mehr verlassen konnte. Als ich den Aufzug wieder nahm, stand eine Nachricht auf dem Boden, in der feuchten Spur seiner Füße geschrieben: Du hast gesehen. Jetzt wirst du gesehen. Ich fuhr in mein Stockwerk zurück. Ohne ein Wort. Ohne einen Blick zurück. Und oben wartete bereits das nächste Wesen. Ich wusste, dass es zu Ende ging. Nicht mein Leben, nicht im physischen Sinn, sondern das andere, das, was man Realität nennt, die Welt, die man mit Lichtschaltern kontrollieren kann, mit Regeln, mit Gesprächen und Kaffeepausen. Dieses fragile Konstrukt, das uns vorgaukelt, wir hätten Kontrolle über das, was um uns herum geschieht. Es war in der Nacht nach dem Vorfall in der Leichenhalle. Ich hatte nicht geschlafen. Stattdessen saß ich in meiner kleinen Dienstwohnung, hörte das Bandgerät in Endlosschleife ab, starrte auf die Wand, wo ich mir mit rotem Filzstift ein einziges Wort notiert hatte. Warum? Kurz vor Mitternacht ging ich zurück in das Krankenhaus. Es war kein offizieller Dienst. Ich hatte meine ID behalten, das Türsystem reagierte noch. Ich wollte aufhören. Ich wollte mein letztes Kapitel schreiben. Ich wollte antworten. Und ich wusste, wo ich suchen musste. Die alte Aktenkammer im untersten Stockwerk hinter der Aufzugsschleuse, die nie benutzt wurde. Sie war nicht gesichert, aber sie war verborgen, wie ein Relikt aus einer anderen Zeit, vergessen und ignoriert. Niemand ging dort hinunter. Ich schon. Der Flur roch modrig. Die Neonlichter flackerten, als wüssten sie, was ich vorhatte. Ich schloss die Tür zur Kammer auf, betrat einen Raum voller verstaubter Ordner, halb verrotteter Papierschübe und kaputter Geräte. In der Ecke ein Aktenschrank aus Stahl, beschriftet mit einer Plakette, die abgekratzt worden war. Ich zog eine der Schubladen auf, darin Dutzende Patientenakten. Alle handschriftlich, keine digitalen Vermerke, keine Sozialversicherungsnummern, nur Namen oder häufiger unbekannt. Ich blätterte durch sie, eine nach der anderen. Die Handschriften wechselten, aber das Muster blieb gleich. Patienten zwischen 1 Uhr und 3:30. Keine bekannten Angehörigen, Symptome ohne medizinische Erklärung, Spuren, die sich im Nichts verliefen. Und dann fand ich die letzte Akte. Sie war anders. Kein Einband. Nur lose Blätter, zusammengehalten von einer rostigen Klammer. Darauf mein Name. Nicht mein Name, sondern der, den ich trug, als ich noch nicht wusste, was hier geschah. Die alte Personalnummer. Das Foto aus dem Bewerbungsgespräch. Doch das Datum auf der Akte war Falsch. 20 Jahre zu alt. Ich spürte, wie mein Herz raste. Ich hörte mein eigenes Blut rauschen. Ich wollte die Akte fallen lassen, aber ich konnte nicht. Ich las weiter. Subjekt wird seit längerem beobachtet. Möglicher Grenzfall. Reaktionen bemerkenswert stabil. Potenzial für Durchbruch. Abwarten. Darunter eine Liste mit Ereignissen. Die Frau mit dem Pfeil. Der Mann ohne Augen. Das Kind mit dem Wasser. Die Begegnung mit Gideon. Alles war da. Alles, bevor es passiert war. Ich stürzte rückwärts, das Papier fiel aus meiner Hand. Ich starrte auf den Boden, auf die Akte, die dort lag, wie eine offene Wunde. Dann hörte ich Schritte. Langsam, schwer. Jemand war hier unten. Jemand oder etwas. Ich drehte mich zur Tür. Und da stand es. Nicht groß, nicht bedrohlich, nicht direkt. Es war ein Mann, oder das, was ein Mann sein sollte. Er trug einen weißen Kittel, aber kein Namensschild. Sein Gesicht war leer, kein Ausdruck, keine Falten, keine Poren, wie aus Wachs. Seine Augen schwarz, nicht wie bei den anderen, sondern wie Löcher. Tief und ewig. »Du hast es verstanden«, sagte er. Seine Stimme war keine Stimme, eher ein Druck in meinem Kopf, der mir sagte, was er sagen wollte. Ich konnte mich nicht bewegen. »Du hast zu viel gesehen. Doch du bist noch nicht gebrochen.« Ich wollte fragen, wer sie waren, warum sie hier waren, was sie wollten. Aber ich fragte stattdessen, warum ich? Er trat näher. Ich roch keinen Atem, kein Parfüm, nur eine Mischung aus Desinfektionsmittel und kaltem Metall. »Weil du gefragt hast.« Er hob die Hand. Kein Angriff, keine Gewalt. Er legte sie mir auf die Stirn. Und dann sah ich. Nicht mit den Augen, sondern mit etwas Tieferem. Ich sah einen Wald. Nicht von Bäumen, sondern von Formen, die sich bewegen. Ich sah Schatten, die sich unter der Oberfläche der Welt schlängelten, wie unter dünnem Eis. Ich sah ein Krankenhaus, unseres, das nicht nur auf einer physischen Ebene existierte, sondern als Knotenpunkt, ein Übergang, ein Ort, wo sie durchkamen. Sie, die nicht aus Fleisch sind, nicht aus Worten, sondern aus Angst. Sie leben von unseren Erinnerungen, von unseren Verlusten, von unseren Fragen. Sie fürchten das Licht nicht. Sie fürchten das Verstehen. Als er die Hand wegnahm, war ich wieder im Archivraum. Er war fort. Die Akte war verbrannt. Nur Asche blieb. Ich ging hinaus. Der Flur war leer. Der Aufzug funktionierte nicht. Ich nahm die Treppe, stieg Stufe für Stufe hinauf, bis ich das Foyer erreichte. Draußen, Morgengrauen, Regen, Leben. Doch etwas war anders. Die Welt hatte ihre Farbe verloren. Nicht vollständig, aber genug, um zu wissen, ich hatte sie gesehen und sie hatten mich gesehen. Ich kehrte nie zurück in das Krankenhaus. Ich schrieb meine Kündigung auf ein Blatt Papier, schob es unter die Tür der Verwaltung. Danach löschte ich alle Spuren. Telefonnummern, Dateien, Bänder. Bis auf dieses eine Dokument, dieses Zeugnis, dieses letzte Kapitel. Denn falls du das hier liest, falls du dich erinnerst an eine Gestalt, die nicht ganz richtig war, an eine Begegnung in den dunklen Stunden zwischen 1 Uhr und 3:30, dann solltest du wissen, du bist nicht allein. Aber du wirst es sein. Denn sie kommen nur zu denen, die hinschauen. Und wenn du einmal hingesehen hast, sehen sie dich. Immer.